Herzlich willkommen zu Aue Bad Schlema informiert. Es gibt wieder ein Thema, das alle gerade bewegt. Das kommt aus dem Rathaus der großen Kreisstadt Aue Bad Schlema. Sascha Goll sitzt mir gegenüber. Er ist der Leiter Krisenstab Ukraine-Hilfe. Ansonsten auch Datenschutzbeauftragter. Und ich freue mich ganz sehr, dass er Zeit gefunden hat, denn momentan Ukraine-Hilfe, das steckt einfach schon drin. Es brennt der Baum, wenn man das jetzt einfach mal so sprichwörtlich sagen will.
Ja, so ist es. Hallo und schön, dass ich hier sein darf. Es ist tatsächlich so, dass uns diese ganze Situation Ukraine-Hilfe wieder ein bisschen überrollt hat und wir deswegen im Rathaus einen Krisenstab für diese Aufgabe gebildet haben, weil wir einfach reagieren mussten.
Sie haben mit Krisenstäben schon Ihre Erfahrungen, denn Sie haben sich auch um die ganze Corona-Geschichte gekümmert. Das ist ja nahtlos angeknüpft, wenn man das jetzt einfach mal so leider bedauerlicherweise sagen muss.
Das ist tatsächlich so. Nach dem Krisenstab Corona-Hilfe, nachdem wir dann die ganze Sache mit dem Impfen und der Unterstützung auf diesem Weg im Griff hatten und wir dachten, die Zeit wird wieder ein bisschen ruhiger, kam ja leider die nächste Katastrophe, muss man ja sagen. Und so sind wir von einem Krisenstab fast nahtlos in den zweiten übergegangen und haben dadurch aber ein bisschen Übung in der Strukturierung der Prozesse. Das hat auch Vorteile.
Aber die Probleme, die jetzt anstehen, sind natürlich ganz andere als bei der Corona-Pandemie.
Das stimmt. Hier geht es in erster Linie um eine sehr pragmatische, schnelle Hilfe für die Leute, die zu uns kommen. Wir sind sehr dankbar für die vielschichtigen Hilfsangebote privater Personen, die es ein bisschen zu koordinieren gilt. Aber die Hilfsbereitschaft oder generell die Bereitschaft, etwas zu tun, ist enorm, was es natürlich für uns ja auch sehr angenehm macht, diese Arbeit dort ein bisschen zu strukturieren und die Leute zu unterstützen.
Damit Sie jetzt an dieser Stelle schon mal eine Vorstellung bekommen, über was wir hier eigentlich reden, mal ein paar harte Zahlen. Der Erzgebirgskreis, der rechnet insgesamt mit 7000 Flüchtlingen. Bis Ende April, also das ist nicht mehr lang hin, soll der Landkreis immerhin 1000 Plätze schon mal vorhalten. Ja, und Aue, Bad Schlema, Sie müssen mit wie vielen rechnen?
Ja, es gibt einen Verteilungsschlüssel, der Königsberger Schlüssel. Dort müssten wir uns im Erzgebirgskreis mit 8,6% beteiligen. Wir rechnen allerdings immer grob über den Daumen mit 10%, dass wir uns hier auf 700 Flüchtlinge vorbereiten, eben weil der Zufluss auch nicht ganz so klar gesteuert ist. Wir haben im Wesentlichen drei Wege, wie die Leute zu uns kommen. Da ist die Zuweisung über die Landesdirektion, über die Erstaufnahmeeinrichtung eben nur einer. Ganz viel, und das ist die Masse bisher, kommen über private Aktionen, Hilfsorganisationen, Freunde, Bekannte, die einfach auch Berührungspunkte oder ja Anknüpfungspunkte hier bei uns in der Region haben. Und dadurch kann man das mit der Zahl nicht so ganz genau sagen. Wie gesagt, rund 10%, wir bereiten uns auf 700 Flüchtlinge vor.
Jetzt gibt es auch schon Zahlen der aufgenommenen Flüchtlinge, die tatsächlich schon eine neue Bleibe in Aue Bad Schlema gefunden haben. Vielleicht schauen wir da auch einfach nochmal auf die Fakten, auf die Harten.
Ja, genau so ist das. Wir haben derzeit gemeldete Flüchtlinge schon über 100 in Aue Bad Schlema aufgenommen. Ein Großteil davon sind junge Frauen mit Kindern. Und wie ich bereits sagte, die kamen viel über private Initiativen. Das spiegelt sich vor allem darin wider, dass wir in unserem kommunalen Wohnraum jetzt ein bisschen was über 20 Leute untergebracht haben und alle anderen eben hier über Freunde, Bekannte oder Hilfsorganisationen privaten Wohnraum bezogen haben, wo wir jetzt gar nicht aktiv eingreifen mussten, was durch die enorme Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung eben so geklärt werden konnte.
Jetzt hört sich Wohnraum natürlich erstmal toll an. Das klingt nicht so nach Flüchtlingsheim, aber das stellt die Stadt natürlich auch vor Herausforderungen, weil Wohnraum, selbst wenn der vorhanden ist, der muss natürlich auch ausgestattet werden.
Ja, das ist der Punkt, die Ausstattung. Es ist wirklich so, dass die Flüchtlinge aus der Ukraine jetzt nicht in klassischen Asylbewerberheimen oder Massenunterkünften untergebracht werden, sondern wir versuchen dort wirklich Wohnraum zur Verfügung zu stellen, was dann Wohnungen sind, wo man eben auch über einen gewissen Zeitraum ein eigenständiges Leben sich ermöglichen kann, weil man ja auch nicht weiß, wie lang das Ganze geht. Wohnraum an sich, Sie hatten es richtig gesagt, ist in Aue Bad Schlema nicht so das große Problem. Wir haben dort eine sehr große Unterstützung durch die Wohnungsbaugesellschaft erhalten. Die Zusammenarbeit klappt da wirklich hervorragend, aber die Wohnungen müssen eben ausgestattet werden. Und das passiert derzeit vor allem über Spenden. Möbelspenden, Betten, Küchenzeilen, Kleinmöbel wird immer gesucht und weiterhin gebraucht. Und mit diesen Spenden statten wir diesen Wohnraum, den uns die Wohnungsbaugesellschaft hauptsächlich zur Verfügung stellt, vornehmlich aus. Das wird bei der Masse irgendwann natürlich an die Grenzen geraten, sodass wir auch immer wieder Spenden in finanzieller Form benötigen, um eben Sachen, die dann fehlen, zuzukaufen, weil es speziell ist oder weil die Spenden einfach nicht ausreichen. Aber diese Herausforderung, Wohnraum auszustatten, ist das, was uns am meisten beschäftigt derzeit.
Also ganz kurz gesagt, auf den Punkt gebracht, der Erzgebirger, der das jetzt hört, egal ob er aus Auerbad Schlema kommt oder aus Schwarzenberg kommt oder woher auch immer, der sagt, Mensch, ich habe da noch was stehen, das brauche ich eigentlich nicht. Ruhig mal nachfragen, sei es das Sofa, die Schlafcouch, ein Bett, Kinderbett, alles wird benötigt.
Ja, also es ist so, dass wir natürlich aufpassen müssen, den Umkreis so zu halten, dass wir es zwar abholen können, aber wir wollen auch den anderen Kommunen nichts wegnehmen. Denn vor dieser Herausforderung des Wohnraums ausstatten stehen die anderen Kommunen ja genauso wie wir.
Dann sagen wir es an dieser Stelle anders. Also wer jetzt irgendwo was stehen hat, wendet sich bitte an die eigene Kommune, an das eigene Rathaus und kann dort an dieser Stelle ganz einfach sagen, ich habe da was. Sicherlich ist das in Schwarzenberg genauso gefragt wie in Lauter-Bernsbach, in Schneeberg oder eben in Auerbad Schlema bei Sascha Goll.
Genauso ist es. Wir haben hierfür auch eine zentrale Hotline eingerichtet. Die Hotline unseres Krisenstabs ist die Auer-Vorwahl, die 21 55 55. Hier können sich die Leute eben genau mit solchen Angeboten auch hinwenden. Manchmal kommt es auch vor, dass in der eigenen Kommune eben nicht mehr gefragt ist, weil die Ausstattung dort schon fertig ist. Dann holen wir das auch über die Stadtgrenzen von Auerbad Schlema hinaus ab. Aber wie gesagt, das Problem haben wahrscheinlich alle Kommunen. Deswegen ist es günstig, immer in der eigenen Kommune erstmal zu fragen.
Nochmal ganz kurz zum Mitschreiben. Die Telefonnummer, das ist die 03771, also Auer Vorwahl 21 55 55. Und wenn es jetzt immer noch nicht geklappt hat mit dem Mitschreiben, Sie müssen nicht zurückspulen, sondern Sie können natürlich auch einfach in den Beschreibungstext schauen. Da werden wir diese Telefonnummer ganz einfach nochmal mit anführen. Also reinschauen in den Beschreibungstext dieses Interviews. Sascha Goll, lassen Sie uns noch ein ganz kleines bisschen weitersprechen. Also finanziell kann man Sie natürlich auch unterstützen. Welche Möglichkeiten gibt es da? Eine Bankverbindung oder das Geld im Täschlein bei Ihnen vorbeibringen?
Besser wäre natürlich unser Spendenkonto, was wir eingerichtet haben für die Ukraine-Hilfe. Das liegt bei der Erzgebirgssparkasse. Dort kann mit einer Überweisung im Verwendungszweck Nothilfe Ukraine uns Geld spenden. Überlassen werden. Bisher sind auf diesem Konto ca. 5.000 Euro eingegangen. Das heißt, auch da ist die Spendenbereitschaft wirklich lobenswert und es hilft uns wirklich sehr, weil uns das eben einen Spielraum verschafft, Sachen zu besorgen, die bei den Spenden knapp sind, die vielleicht auch typischerweise nicht so gespendet werden können, weil sie halt sehr speziell sind, um eben Sachen zuzukaufen und dort gezielt zu helfen.
Wahrscheinlich gehört da die Waschmaschine dazu. Und
zum Beispiel, Waschmaschine war natürlich ein ganz großes Thema. Wie gesagt, ich sagte vor uns, kommen viele junge Mütter mit Kindern. Dort ist eine Waschmaschine ein wichtiges Instrument fürs tägliche Leben. Und die werden in der Regel ja nicht in großen Zahlen gespendet, sodass wir da auch schon zugekauft haben. Und da helfen uns so Spenden natürlich immer.
Jetzt haben wir alle mitbekommen, dass natürlich auch viel gekauft worden ist in unseren Supermärkten, in unseren Drogerien. Ganz einfach, weil es ja am Anfang hieß, man braucht beispielsweise Hygieneartikel. Ich denke nur an die Zahnbürstenregale, die sind irgendwie so leer geräumt. Haben Sie die alle gebraucht?
Zahnbürsten ist wirklich so ein bisschen, der Running Gag bei uns. Es gibt Sachen, die haben wir in Hülle und Fülle bekommen, die wir selbst hier gar nicht mehr so benötigen. Zahnbürsten, Zahnpasta, das war so das klassische Beispiel, wobei man
auch. Aber es ist doch schön, dass alle an die Zahnpflege denken, oder?
Das stimmt, also,
ganz ehrlich, auch wenn das jetzt so ein bisschen lustig klingt, eigentlich schön erstmal, dass es diese Geste überhaupt gab. Aber was ist mit der Zahnpasta und den Zahnbürsten passiert, die Sie vielleicht gar nicht gebraucht haben?
Auf jeden Fall ist das schön und es wird ja auch nicht schlecht, muss man sagen, deswegen ist das auch nicht ganz so schlimm. Wir haben allerdings diese Artikel, und da ist die Zahnbürste ja nur ein Beispiel, was wir dann hier nicht mehr so verwenden können, auch mit Hilfstransporten direkt in die Ukraine oder die umliegenden Staaten, zum Beispiel Rumänien, gebracht, um direkt vor Ort auch zu unterstützen. Eine unserer ersten Aktionen war zum Beispiel, ist nach Rumänien gegangen, in ein kleines Dorf, wo Auerbad Schlema schon mal eine Feuerwehr geliefert hat. Da hatten wir noch Kontakte und dort an der rumänischen Grenze sind ja auch Flüchtlinge eingetroffen aus der Ukraine. Und dort wurde mit dem Hilfstransport eben geholfen, das Nötigste erstmal dorthin zu bringen, um die Leute dort vor Ort zu versorgen. Und so konnte auch da sichergestellt werden. Wir kannten die Leute, wo das ist, die Hilfsgüter haben auch tatsächlich die Leute erreicht, für die es war. Und das ist ganz eine pragmatische Sache gewesen.
Welchen Eindruck haben Sie, was die Hilfsbereitschaft angeht? Also als dieser Krieg begann, dieser Ukraine-Krieg, standen wir erstmal, glaube ich, alle wie gebannt da, wussten eigentlich gar nicht, was da auf uns zukommt. Also ich habe das selber so empfunden, es war ein riesengroßer Schmerz auch, also den man da empfunden hat und auch die Angst natürlich, dass dieser Krieg sich von der Ukraine weiterentwickeln könnte. Das hat natürlich viel Hilfsbereitschaft ausgelöst. Wie ist es jetzt, Stand heute? Ich weiß jetzt gar nicht, in der wievielten Woche wir danach sind.
Es ist tatsächlich so, ne? Also man hat es ja kaum für möglich gehalten, mitten in Europa wieder Krieg und damit auch diese Flüchtlingsbewegung.
Und noch dazu einen Angriffskrieg, ja. Also das muss man ja auch mal sagen.
Das stimmt und keine 800 Kilometer von Grenze zu Grenze, ne? Das ist natürlich auch schon greifbar, was sehr betroffen macht. Und ich habe das, wo es losging, so wahrgenommen, aber auch jetzt noch, dass die Hilfsbereitschaft hier bei uns halt unheimlich groß ist. Wir bekommen über unsere Hotline, die wir erwähnt haben, jeden Tag Anrufe, nicht nur von Spenden, von Gegenständen, sondern auch Leute, die Wohnraum zur Verfügung stellen wollen, Ferienwohnungen, die einfach helfen wollen, die anrufen und sagen, ich habe Zeit und könnte mich um jemanden kümmern oder dort wirklich Hilfe anbieten in jeglicher Form. Finanziell, Sachspenden, Wohnraum, Zeit, Unterstützungsangebote. Das ist wirklich sehr breit gefächert und wirklich bewegend, wie viel einem da entgegengebracht wird, ohne dass gefragt wird, was man dafür kriegt. Einfach, weil es notwendig ist und man den Leuten helfen möchte.
Und wie erleben Sie die ukrainischen Flüchtlinge?
Die ukrainischen Flüchtlinge sind natürlich sehr dankbar, dass sie hier so aufgenommen werden, haben aber auch einen gewissen Stolz, muss man auch sagen. Ganz häufig wird gefragt, können wir hier arbeiten, was können wir tun, um auch ein Stück was zurückzugeben. Ja, weil man gewohnt war, das ist ja nun ein fast europäisches Land oder zumindest auf dem europäischen Kontinent, ja, und die haben dort auch gut gelebt, viele, ja, und von heute.
Die hatten sich einen kleinen Wohlstand aufgebaut, mit eigenem Häuschen zum Teil, schönen Wohnungen, also so wie wir das auch kennen.
Ja, also es ist tatsächlich so, ne, dass man oft darauf angesprochen wird, dass sie auch mit Autos hier zu uns gefahren kommen, wo man sagt, Mensch, das ist ja ordentlich und man da erstmal
die. Das sei ihnen ja auch gegönnt.
Naja, weil man da erstmal die Tragik ja sieht, ja, wenn man, sag ich mal, zum Mittelstand gehörte und dort ein normales Leben hat, wie wir das auch kennen, mit Auto, vielleicht kleinem Häuschen, Arbeit, ja, und dann von heute auf morgen durch so einen Krieg, wo man es gar nicht fassen kann, nichts mehr hat und dann ja ins Auto steigt und nur das, was man noch mitnehmen kann, einfach in ein fremdes Land flüchtet. Das ist natürlich wirklich tragisch, in welches Loch man dann fällt. Ja. Und
nicht nur das Materielle, sondern Sie hatten es ja vorhin gesagt, 78 Frauen, 45 Kinder. Das heißt, die Männer, die Väter, die lässt man zurück.
Genau, ja, also es gibt ja dort auch die Wehrpflicht, die Männer dürfen gar nicht ausreisen, ja, und wollen das aber auch in vielen Fällen ja gar nicht. Also auch da, die Mentalität ist wieder, ja, man möchte auch da bleiben und das Land verteidigen, ja. Und so kommt natürlich zu diesen materiellen Sorgen und der Flucht an sich auch immer noch hinzu, dass man sich natürlich auch Sorgen um die zurückgebliebenen Männer, Väter macht und das einen natürlich auch beschäftigt, ja. Und auch da ist die Hilfsbereitschaft hier aus meiner Sicht ganz wichtig. Unterbringung ist das eine, aber wenn man dann den ganzen Tag im Wohnzimmer auf dem Sofa sitzt und sich überlegt, wie schrecklich das zu Hause ist, ist das natürlich auch eine unheimliche Belastung. Und da Hilfsangebote zu schaffen in Form von Patenschaften, wie wir das mit dem Bürgerhaus, der Brücke, der Diakonie machen, vielleicht auch einen Austausch untereinander zu schaffen, ein bisschen für Beschäftigung zu sorgen, für Ablenkung auch. Das ist ganz wichtig aus meiner Sicht.
Also es reicht halt nicht, nur Wohnraum zu haben, der vielleicht zumindest ein bisschen mit den Grundsachen ausgestattet ist, sondern jetzt kommt das große Schlagwort wieder. Integration ist in diesem Fall genauso wichtig. Die Kinder sollen im besten Fall irgendwann mal beschult werden, denn man weiß ja nicht, der Krieg kann sich ja noch Jahre hinziehen.
Genau, so sieht's aus. Wir im Krisenstab von kommunaler Seite haben natürlich die Priorität, erstmal Wohnraum zu schaffen, zu versorgen, das erste Geld zuzuführen, dass man Essen und Kleidung hat. Aber es geht weit darüber hinaus. Und Integration ist dort ein ganz wichtiges Stichwort. Ich habe es schon mal angesprochen, im Bürgerhaus in Aue, es ist ein Patenschaftssystem, Treffen organisiert worden zum Kaffee. Die Stadt unterstützt mit dem Zugang zu kommunalen Einrichtungen, dass man ein bisschen Kultur wahrnehmen kann, Museen, Zoo, Schwimmhalle. Und Schule und Kita ist natürlich ein großes Thema. Die Kindertageseinrichtungen sind bei uns vornehmlich städtisch und da handhaben wir das auch relativ unkompliziert. Die Kinder können sich anmelden und in den Kindergarten gehen, gerade wenn Eltern dann Arbeitsangebote wahrnehmen wollen. Und auch bei der Schule tut sich eine Menge. Das Landesamt für Bildung und Soziales hat dort ein Internetportal geschalten, wo man die Kinder auch zur Schule anmelden kann. Jetzt wird immer noch versucht, was über Homeschooling zu machen, also zu Hause übers Internet tatsächlich auch ukrainische Bildungsangebote noch wahrzunehmen, aber man weiß nicht, wie lange das noch geht und ja, auch hier ist dann natürlich Arbeitsschule, Kitas ein elementarer Bestandteil der Integration.
Eine wichtige Frage, die natürlich auch viele umhertreibt, das ist die Frage der Verständigung. Was hilft? Wie kann man es momentan machen? Also ich war jetzt selbst schon zu Terminen mit ukrainischen Flüchtlingen und mir hat immer ganz gut das Smartphone geholfen. Ist das hier auch so?
Das ist bei uns auch ganz oft so, gerade in der Kasse beim Auszahlen, ja, wenn die alleine kommen, hilft man sich dann einfach mit dem Smartphone als Übersetzungstool. Ja, denn das ist tatsächlich die Verständigung nicht immer ganz so einfach. Wir haben in Zusammenarbeit mit dem Bürgerhaus jetzt eine regelmäßige Sprechstunde eingerichtet. Die ist mittwochs 9 bis 11 Uhr. Wo tatsächlich dann auch Übersetzer da sind, um dort einfach eine Kommunikation sicherzustellen, wo man mit Anliegen kommen kann und auch jemand mal was erklären kann, der einen versteht, denn das ist nicht immer ganz so einfach. Die älteren Ukrainer verstehen dann immer noch so ein bisschen Russisch, da kommt man bei uns in der Gegend ja manchmal noch ein bisschen weit, die Jüngeren dann eher nicht, die hatten dann aber vielleicht Deutsch in der Schule. Also es ist immer ein bisschen so ein Abenteuer, wie versteht man es ganz gut, aber bisher hat man immer eine Lösung gefunden.
Und ganz entscheidend und ganz wesentlich ist natürlich auch die Frage, wenn jetzt jemand diesen Podcast hört, vielleicht selber eine Familie untergebracht hat bei sich, beziehungsweise Flüchtlinge untergebracht hat, es gibt eine Broschüre und die ist in Landessprache. Also der kann das einfach weiterleiten, beziehungsweise runterladen, abholen.
Genau, wir haben auf unserer Internetseite, der städtischen Internetseite, einen Blog mit wichtigen Informationen zu diesem ganzen Thema zusammengestellt, wo auch nochmal unsere Hotline draufsteht, das Spendenkonto, aber eben auch eine Menge Informationen. So hat das Bürgerhaus eine Broschüre zusammengestellt, eben wie erwähnt auch in Landessprache, wo man so einfache Sachen auch erklärt. Ja, wie funktioniert bei uns Mülltrennung, wo sind Ansprechpartner, wo kriegt man Unterstützung her? Das kann man sich dort runterladen oder eben darauf verweisen. Auch der Erzgebirgskreis hat auf seiner Internetseite in stetigen Ausbau des Hilfsangebotes, Informationsangebotes, wie melde ich Kinder zur Schule an, ist dort ganz gut beschrieben. Die Links zu den Portalen, die ich erwähnt habe, auch da lohnt sich immer ein Blick drauf, wo man mal so einen umfassenden Blick kriegt, auch was gibt es überhaupt. Ja? Denn diese Koordinierung vieler verschiedener Angebote ist auch nicht immer ganz so einfach.
Jetzt sind Sie schon 18 Minuten bei uns dabei in diesem Interview und haben vielleicht Lust bekommen, das Ganze zu unterstützen, haben vielleicht privaten Wohnraum zur Verfügung oder fragen sich, was wird denn noch benötigt? Zahnpasta und Zahnbürsten sind es nicht, das haben wir schon gehört. Wir fangen mal damit an, was wird jetzt dringend aktuell benötigt? Wo kann man wirklich, also auch Sachspenden noch
liefern? Ja, Sachspenden nach wie vor sind ein großes Thema im Wohnraumausstattung und hier fehlt es hauptsächlich, wir hatten es schon angesprochen, Waschmaschinen, Küchenzeilen mit Geräten, also in Herd, in Spülbecken, sowas. Nach wie vor Betten möglichst vollständig mit Lattenrost, Matratze, Töpfe, Geschirr, Besteck, auch so an so kleinen Sachen fehlt es immer wieder. Also was man so als Grundausstattung in der Wohnung braucht, das sind wichtige Dinge. Wir suchen jetzt nicht die große Anbauwand, ja, aber auch Kommoden, Nachttische, so Kleinmöbel, Tisch, Stühle, ja, das wird immer wieder gebraucht und immer noch gesucht.
Dann geht es, glaube ich, auch um nicht verschreibungspflichtige Medikamente Und auch Verbandsmaterial.
Genau, das ist die andere Schiene, das brauchen wir hier vor Ort nicht so sehr, aber wir organisieren natürlich auch gern immer noch mit Hilfslieferung in die Ukraine oder Anrainerstaaten. Und dort wird zurzeit eben nicht die Waschmaschine gebraucht, sondern dort geht es eben um Verbandsmaterial, Desinfektionsmittel, ja, Medikamente, vielleicht auch Gehhilfen, wenn man die noch zu Hause hat, sowas. Also einfach, was dort bei der Versorgung vor Ort hilft, ja, um humanitäre Hilfe dort sicherzustellen.
Privater Wohnraum, wenn ich den denn habe und sage, Mensch, ich habe hier wirklich noch eine kleine Einliegerwohnung, die steht gerade leer.
Ja, das nehmen wir natürlich auch gern. Ich hatte vorhin schon mal die Ferienwohnung angesprochen. Also auch da kamen schon Leute und haben uns das angeboten. Hier gibt es ein paar Sachen, die man beachten muss. Es muss tatsächlich, wie Sie sagten, vielleicht die Einliegerwohnung sein. Es muss ein abgeschlossener Wohnraum sein. Also es geht nicht das leergezogene Kinderzimmer oder einen Kellerraum untervermieten. Das suchen wir nicht. Aber die Ferienwohnung, die Einliegerwohnung, die möbliert ist, das ist immer noch ganz wichtig, weil wir können natürlich nicht den privaten Wohnraum noch ausstatten. Dann auch gern an uns wenden. Es gibt dann auch eine Art Nutzungsvertrag. Das heißt, es wird auch vergütet, wenn man den Wohnraum zur Verfügung stellt. Man macht dann einen Mietvertrag mit uns. Denn es soll ja auch nicht der Schaden sein, wenn man dort seinen Wohnraum zur Verfügung stellt. Ja.
Also das sollte sicherlich nicht der hauptsächliche Antrieb sein, aber es gibt auch eine kleine Entschädigung.
Auf jeden Fall. Also es geht nicht darum, dass jemand Geld verdienen möchte, aber es sollte natürlich auch so sein, dass wenn man die Hilfsbereitschaft zeigt, keinen großen Nachteil davon erleidet. Da geht es um so ein bisschen Ausgleich. Das ist schon auch immer eine wichtige Sache. Wir hatten jetzt auch viele Leute, die das privat zur Verfügung gestellt haben und das gar nicht wussten, weil es nicht darum geht, sondern um die Hilfe, wo wir dann trotzdem gesagt haben, dennoch, es muss ja ein bisschen ausgeglichen werden und auch für beide Seiten ja in Ordnung sein. Ich sagte ja, die Flüchtlinge wollen auch selten was geschenkt. Ja, die fragen dann immer, wie ist das auch so in geordneten Bahnen? Wie kann man was wiedergeben? Wie funktioniert das hier? Und da ist es, denke ich, auch gut, wenn man da auf beiden Seiten ein bisschen achtet, dass das ordentlich zugeht.
Bevor wir zum großen Dank kommen für alle, die solche Aktionen schon unterstützt haben, noch eine Frage. Es gibt ja ganz, ganz viele Initiativen. Ein bisschen hat man manchmal den Eindruck, man weiß gar nicht mehr, sind die alle noch seriös oder läuft man da Gefahr, vielleicht doch irgendwie einem Hochstapler, sage ich jetzt mal, ins Messer zu laufen. Woher weiß ich, dass es eine seriöse Initiative ist und gibt es da auch eine Möglichkeit, dass Sie die ganze mit koordinieren? Also wenn jetzt eine Schule sagt, Mensch, wir würden gern was machen und brauchen aber Hilfe bei der Umsetzung.
Ja, es ist tatsächlich so, dass durch diese große Hilfsbereitschaft eine Vielzahl von privaten Initiativen entstanden ist, die helfen, auch aber die Hilfsorganisationen, die Kirchen, also dass das Angebot wirklich vielfältig ist. Und hier ja, koordinieren wir natürlich gerne ein bisschen und vermitteln auch Ansprechpartner. Man kann nicht alles überblicken. Wenn Fragen sind, immer gern zu unserer zentralen Hotline, weil wir dann auch wissen, wer ist so für was zuständig, wo können wir die Leute hin verweisen und auf der anderen Seite, wer was machen möchte, eine Aktion starten möchte, den unterstützen wir natürlich auch gern, vor allem eben in der Kommunikation, das nach außen ein bisschen zu tragen, zu bewerben, ja, zu fördern und das ein bisschen in geordnete Bahn zu führen, das ist ganz wichtig.
Jetzt hatten wir ein was schon angesprochen. Es ist natürlich umwerfend, wie geholfen wird. Also ein riesengroßer Dank, den wir auch einfach an dieser Stelle mal nach draußen schicken wollen. Alle, die da irgendwas machen. Aber es gibt noch ein Thema, das beschäftigt vielleicht den einen oder anderen auch, also vielleicht sogar den Arbeitgeber. Sie hatten es schon angesprochen, also viele ukrainische Flüchtlinge wollen sich gern auch einbringen, suchen nach einer Aufgabe, nach einer sinnvollen Aufgabe. Wie funktioniert's oder wie könnte es funktionieren?
Es ist tatsächlich so, dass hier wirklich Fachkräfte kommen und Leute, die auch wollen und wir das natürlich auch in unserer Region viele Arbeitgeber gibt, die es gut gebrauchen können, will ich mal sagen, ja, die jetzt tatsächlich auch fragen, ja, wie bringen wir die Leute jetzt zusammen? Und da haben wir zum einen am Anfang sehr bürokratische Hürden gehabt. Theoretisch müssten die natürlich erst einen Aufenthaltsstatus bekommen. Nach diesem Paragraph 24 hört man immer mal wieder, womit die auch arbeiten dürfen. Allerdings ist das ein Prozess, was im Bescheidwesen ein bisschen länger dauert, so dass hier auch pragmatischere Lösungen kommen. Ja, wir werden jetzt in nächster Zeit Bescheinigungen ausstellen können, Übergangsbescheinigungen, mit denen man auch arbeiten darf. Und wollen dann natürlich gerne auch das unterstützen, wenn jemand sagt, ich suche was oder als Arbeitgeber, ich brauche was, ja,
die Leute dann zusammenzubringen. Wird das so eine Art Jobbörse, die Sie organisieren?
Ja, das will ich jetzt noch nicht versprechen, wie weit wir uns da aus dem Fenster lehnen können. Wir unterstützen das auf alle Fälle auf direktem Wege mit und bearbeiten solche Anfragen. Inwieweit wir das jetzt natürlich ausbauen können, das müssen wir sehen, ja, wie sich das entwickelt in nächster Zeit. Aber deswegen war es uns wichtig, einen zentralen Ansprechpunkt mit der Hotline zu schaffen, dass man eben von jeder Seite diese Anfragen so ein bisschen kanalisieren kann, dass man auch sieht, wo sind denn noch Probleme, wo können wir noch unterstützen, wo ist noch Bedarf, was zu tun. Deswegen würde ich auch Mut machen, das zu nutzen und über diesen Kanal die Anfragen halt zu stellen von beiden Seiten.
Dann danke ich Ihnen, Sascha Goll, jetzt für dieses Gespräch. Er ist der Leiter Krisenstab Ukraine-Hilfe bei der Stadt Aue-Bad Schlema. Ansonsten auch Datenschutzbeauftragter. Und ganz ehrlich, mir geht immer dieses Lied Der einfache Frieden durch den Kopf oder Der einfache Friede, so heißt es richtig. Und ich hoffe ganz sehr, dass wir sehr, sehr schnell in Europa wieder zu einem neuen Frieden finden und dass sich dieses Problem, sage ich jetzt einfach mal, vielleicht auch dann irgendwann auflöst und auch dieser Krisenstab nicht mehr benötigt wird. Ich drücke die Daumen und hoffe das ganz, ganz sehr für uns alle und nicht nur für die Ukraine.
Das ist uns allen zu wünschen. Vielen Dank.